Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zur heutigen Sendung des Missionswerkes Mitternachtsruf. In der Predigtreihe über die prophetischen Wunder im Johannesevangelium spricht Norbert Lied jetzt über den vierten Teil. Vorher hören Sie die Schriftlesung aus Johannes Kapitel 5, Vers 1 bis 16 und ein kurzes Musikstück mit dem Titel Jesus lebt. Der Herr segne Sie tief und reich beim Hören dieser Sendung. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Nun möchte ich Ihnen zum heutigen Predigtthema die prophetischen Wunder im Johannesevangelium Teil 4 die Schriftlesung weitergeben. Ich bitte Sie dazu aufzustehen. Ich lese aus dem Johannesevangelium Kapitel 5, 1 bis 16. Johannes Kapitel 5, die Verse 1 bis 16. Danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem ein Schaftor, ein Teich, der auf Hebräisch Bethesda heißt und der 5 Säulenhallen hat. In diesen lag eine große Menge von Kranken, Blinden, Lahmen und Abgezehrten, welche auf die Bewegung des Wassers warteten. Denn ein Engel stieg zu gewissen Zeiten in den Teich hinab und bewegte das Wasser. Wer nun nach der Bewegung des Wassers zuerst hineinstieg, der wurde gesund, mit welcher Krankheit er auch geplagt war. Es war aber ein Mensch dort, der 38 Jahre in der Krankheit zugebracht hatte. Als Jesus diesen daliegen sah und erfuhr, dass er schon so lange Zeit in diesem Zustand war, spricht er zu ihm: Willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm: Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser bewegt wird, während ich aber selbst gehe, steigt ein anderer vor mir hinab. Jesus spricht zu ihm: Steh auf, nimm deine Liegematte und geh umher. Und sogleich wurde der Mensch gesund, hob seine Liegematte auf und ging umher. Es war aber Sabbat an jenem Tag. Nun sprachen die Juden zu dem Geheilten: Es ist Sabbat, es ist dir nicht erlaubt, die Liegematte zu tragen. Er antwortete ihnen: Der mich gesund machte, der sprach zu mir: Nimm deine Liegematte und geh umher. Da fragten sie ihn: Wer ist der Mensch, der zu dir gesagt hat, nimm deine Liegematte und geh umher? Aber der Geheilte wusste nicht, wer es war, denn Jesus war weggegangen, weil so viel Volk an dem Ort war. Danach findet ihn Jesus im Tempel und spricht zu ihm: Siehe, du bist gesund geworden. Sündige hinfort nicht mehr, damit dir nicht etwas Schlimmeres widerfährt. Da ging der Mensch hin und verkündete den Juden, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hatte. Und deshalb verfolgten die Juden Jesus und suchten ihn zu töten, weil er dies am Sabbat getan hatte.
Ja, und jetzt zu unserem Thema, die prophetischen Wunder aus dem Johannesevangelium. Es ist Teil 4, aber es ist das dritte Wunder. Wir haben ja die Einleitung auch behandelt. Mit Einleitung ist es Teil 4, aber es ist jetzt das dritte Wunder. Das Wunder am Teich Bethesda, Johannes 5, 1 bis 16. Der Text ist uns gelesen worden. Wir wollen uns prophetisch mit diesem Wort befassen. Vielleicht reicht auch noch die Zeit am Schluss, das ein bisschen persönlich anzuwenden. Ich hoffe, aber ich kann es nicht garantieren. Vielleicht beginnen wir mit der Frage wiederum, die wir uns die anderen Male auch gestellt haben, als wir die vorhergehenden Wunder behandelten. Für was steht dieses Wunder zunächst einmal prophetisch? Wieder liegt die Betonung auf das Wort Zeichen. Das war schon bei der Hochzeit zu Kana so, das erste Zeichen, das Jesus tat. Das war dann auch bei der Heilung des Sohnes eines königlichen Beamten so. Das war das zweite Zeichen und jetzt hier die Heilung am Teich Bethesda ist das nächste Zeichen, das Jesus tut. Wir haben damals einleitend gesagt, ein Zeichen will uns immer vermitteln, dass hinter dem Vordergründigen noch etwas Tiefgründigeres dahinter steckt. Sozusagen, ein Zeichen will Deutung geben auf ein bestimmtes Ziel. Und von daher werden die Wunder im Johannesevangelium mehrheitlich als Zeichen beschrieben, weil sie eine tiefliegendere Bedeutung haben. Nachdem der Herr Jesus nun dieses Zeichen oder dieses Wunder oder Wunderzeichen am Teich Bethesda getan hat, kam es unmittelbar daraufhin, wegen dieses Wunders, zu einem Disput, zu einer starken Auseinandersetzung mit den Juden, vor allem mit den frommen Juden in Jerusalem. Und danach heißt es dann im Johannes 6, Vers 1 bis 2, dass ein neuer Abschnitt beginnt. Danach fuhr Jesus über den See von Galiläa bei Tiberias. Er hatte also dann Jerusalem verlassen nach dem Wunder. Und es folgte ihm eine große Volksmenge nach, weil sie seine Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Also wieder, auch dieses Wunder in Bethesda war ein Zeichen. Die Geschichte dieses Mannes ist deshalb meines Erachtens eine Reproduktion der Geschichte Israels. Das sehen wir an so vielen Stellen. Und für mich ist das immer wieder eine Ermutigung zu sehen, dass Gott doch sein Volk nicht aufgegeben hat, trotz zeitweiliger Beiseitestellung. Es fällt einem zunächst auf, dass ja an diesem Teich Bethesda eine große Menge, so sagt uns der Text, Kranker, Blinder, Lahmer und Abgezehrter lagen. Also andere Übersetzungen sagen Dürrer, ausgezehrter Menschen. Aber offensichtlich ging der Herr Jesus, als er dort an dem Teich umherging, an diesen vielen Menschen vorbei, obwohl die ja alle Hilfe brauchten. Ich weiß nicht, wie er da vorbeigegangen ist, er mag geguckt haben. Und auf einmal kommt er so an diesem Mann, der 38 Jahre lang gelähmt ist oder fast gelähmt war. Er konnte noch ein bisschen alleine gehen, aber er war sehr stark körperbehindert. Und da sagt er ausgerechnet diesem Mann, willst du gesund werden? Der Text sagt uns in Vers 5 und 6, also immer Johannes 5, es war aber ein Mensch dort, der ging an den anderen vorbei, der 38 Jahre in der Krankheit zugebracht hatte, als Jesus diesen da liegen sah und erfuhr, dass er schon so lange Zeit in diesem Zustand war. Als er hörte, der ist 38 Jahre krank, fragte er ihn, willst du gesund werden? Also, ich glaube mal nicht, dass Jesus diesen Mann nur deswegen heilen wollte, weil er vielleicht am längsten krank gewesen war. Die anderen hätten es bestimmt ebenso nötig gehabt, gesund zu werden, geheilt zu werden. Nein, ich denke, hier geht es um mehr, um tiefer Liegendes. Ich frage mich, ob der Herr damit nicht Licht auf die Geschichte Israels werfen will und gleichzeitig auf ihre Zukunft. Denn dieser Mann, der 38 Jahre lang krank war und quasi nicht vom Fleck kam oder nicht richtig vom Fleck kam, der war offensichtlich krank wegen einer Sünde. Das ist nicht immer so, aber bei diesem Mann war das so, denn Jesus sagt ihm ja später, als er ihm dann nochmal begegnet, in Vers 14, siehe, du bist gesund geworden, sündige hinfort nicht mehr, damit dir nicht Ärgeres widerfährt. Wir wissen nicht, was das gewesen ist, aber es könnte sein, dass dieser Mann wegen einer Sünde diese Krankheit oder diesen Unfall oder was es auch gewesen sein mag, erlitten hat. In seinem Fall. Diese 38-jährige Krankheit, die erinnert uns natürlich dann automatisch an etwas, und zwar an Israel. Weil Israel war 38 Jahre in der Wüste wegen einer Sünde. Jetzt werden Sie sagen, hoppla, das waren doch 40 Jahre. Das ist richtig. Aber von diesen 40 Jahren waren sie 38 Jahre da wegen ihrer Sünde. 5. Mose 2,14 sagt Mose, die Zeit unserer Wanderung von Kadesh Barnea an, bis wir über den Bach Sered zogen, betrug 38 Jahre. Bis die ganze Generation der Kriegsleute aus dem Lager aufgerieben war, wie der Herr es ihnen geschworen hatte. Also die Reihenfolge chronologisch ist so, 5. Mose 1,2 sagt, die normale Reise durch die Wüste hätte 11 Tage gedauert. Für 11 Tage haben sie 40 Jahre gebraucht. Puh, was Sünde anrichten kann. Ne? Aber 2 Jahre bis Kadesh Barnea, also kurz vor dem Einzug ins verheißene Land, haben sie deshalb gebraucht, weil Gott diese Gelegenheit nutzte und ihnen die Stiftshütte vermittelte, den Bau der Stiftshütte, die Anordnungen, das Sinai-Gesetz und all dieses, das Priestertum und so weiter und so fort. 4. Mose 1,1, darum dauerte die Reise, die 11 Tage gedauert hätte, 2 Jahre. Das war vollkommen normal. Aber dann, die Kundschafter, die ins verheißene Land gingen, Sie kennen die Geschichte, nicht wahr? Und die dann eben aus dem verheißenen Land zurückkamen, auf der einen Seite bestätigen konnten, ja, das ist ein wunderbares Land, tatsächlich, Gottes Verheißung erfüllt sich. Auf der anderen Seite haben sie das Volk wild und verrückt gemacht und in die Sünde geführt, in den Unglauben geführt, in das Murren hineingeführt. Die wollten sogar Mose und Aaron steinigen. Und sie wollten schlussendlich nicht mehr in das verheißene Land. Und aufgrund dieser Sünde und dieses Unglaubens legt Gott dann fest, so, jetzt bleibt ihr 38 Jahre länger in der Wüste, bis 40 Jahre voll sind. Bis diese ganze Generation vernichtet ist. Dieser behinderte Mann mit seinen 38 Jahren Krankheit, der ja auch nicht richtig vom Fleck kam, wie Israel in der Wüste, ja, die kam ja nicht mehr vom Fleck, kam nicht weiter. Dieser Mann ist also sozusagen ein Abbild der Geschichte Israels und damit ist auch seine weitere Geschichte ein prophetisches Bild für die Zukunft des jüdischen Volkes, wie ich meine. Ich finde immer, wenn man in kleinen Passagen der Bibel einen Abriss der ganzen Heilsgeschichte findet, dann darf man ihn auch so anwenden. Betrachten wir zunächst einmal seine Isolation. Auf die Frage des Herrn, ob er gesund werden möchte, antwortet er, richtig enttäuschend, frustriert, Herr, ich habe keinen Menschen. Ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser bewegt wird. Während ich aber selbst gehe, steigt ein anderer vor mir hinab. Also offensichtlich konnte er noch ein bisschen gehen, aber er war so stark körperbehindert, dass er auf Hilfe angewiesen war. Diese Aussage symbolisiert den Zustand Israels oder sagen wir die Lage des jüdischen Volkes heute. Natürlich hatte der Mann gewisserweise auch Freunde wahrscheinlich, die ihn morgens an den Teich brachten und abends wieder abholten und dann auch, ich nehme mal an, irgendwie versorgten, ihm Lebensmittel gaben. Aber es war niemand da, der ihn dann in den Teich tragen konnte oder so. Man blieb nicht bei ihm, ja? Das war so ein halb Dafürsein und irgendwie doch nicht so ein ganzes Dafürsein. Wenn es um die wirkliche geistliche Hilfe Israels geht, dann haben sie niemanden. Der Antisemitismus nimmt zu. Selbst die USA derzeit, das wird international immer bekannter, distanziert sich zurzeit mehr und mehr von diesem jüdischen Volk und Staat. Es wird immer schwerer für Juden derzeit, gerade für Wissenschaftler auch, in den USA einzureisen. Die islamische Feindschaft gegen Israel gewinnt international an Anhänger. Um es biblisch zu sagen, der Taumelbecher für die Länder ringsherum, die islamische Welt, wird zu einem Laststein für alle Völker. Die werden alle mit hineingenommen in diesen Konflikt. Der Ruf zum offenen und globalen Boykott gegen Israel wird lauter. Ich möchte Ihnen zwei Beispiele zitieren. Ich habe hier eine Pressenotiz vom 1. bis 7. März diesen Jahres. Fand eine Apartheidswoche gegen Israel statt, in 40 Städten verstreut, über den ganzen Globus, gingen Menschen eine Woche lang auf die Straße, verbrannten öffentlich Israel-Fahnen und forderten die Welt auf, nicht nur israelische Produkte, sondern auch israelische Wissenschaftler und israelische Lehranstalten wie Universitäten und Forschungsinstitute zu boykottieren. Als Zitat, also als Kommentar dann, das war die Neuauflage von Hitlers Kauft nicht bei Juden. Jetzt nur in globaler Größenordnung. Die Welt hat nichts gelernt. Jüdische Firmen, die arabischen Mitmenschen Arbeit geben im Westjordanland, die werden gezwungen, aus diesem Gebiet herauszugehen. Dadurch werden ihre Mitarbeiter arbeitslos und kriegen keine neue Arbeit. Und man sagt, dass in diesen palästinensischen Gebieten ein Mensch, der von Israel Lohn behält, damit zwischen 10 und 20 Familienangehörige versorgt. Aber jetzt mal so ein bisschen näher an uns heran. Ich bekam eine Nachricht gestern, Tagesanzeige berichtet, da gaben die beiden grünen Nationalräte, Daniel Fischer, Zürich, und Geri Müller, Aargau, die dubiosen Reportern einer sogenannten Verschwörungsbewegung, die sich stark gegen Israel richtet, ein Interview. Die Interviews fanden an einer Demonstration gegen Israel im Januar in Zürich statt. Auf neutralem Boden. Eine öffentliche Demonstration gegen Israel. Darin griff Fischer auch die Medien an. Und er sagte, die Berichterstattung über Israel ist absolut skandalös. Das sagen wir auch, ne? Wir meinen es nur anders. Israel nannte er einen illegalen Atomstaat, die einzige wirkliche Demokratie im Nahen Osten. Zum Schluss nahm der Nationalrat das Megafon und sagte zu den Demonstranten, Israel ist ein Schurkenstaat. Die Jungreporter stellten die fette Interviewbeute kürzlich auf ihre Homepage. Ja, Israel hat niemand. Es ist doch wirklich so, ja? Herr, ich habe keinen Menschen. Aber das ist der Moment Gottes. Und da ist mir etwas Besonderes aufgefallen in unserem Text, nämlich, dass der Herr diesem Mann zweimal begegnet und es quasi zu einer doppelten Wiederherstellung seiner Person gekommen ist. Und das ist bestimmt nicht ohne Bedeutung. Das erste Mal wird er lediglich physisch wiederhergestellt, also körperlich, leiblich. Ja, er wird gesund gemacht. Das zweite Mal begegnet ihm der Herr neu zur Offenbarung seiner Person. Er erkennt, wer der Messias ist. Ich möchte Ihnen das zeigen. Also zunächst einmal die physische Wiederherstellung. Vers 8 und 9. Jesus spricht zu ihm, steh auf, nimm deine Liegematte und geh umher. Und zugleich wurde der Mensch gesund, hob seine Liegematte auf und ging umher. Es war aber Sabbat an jenem Tag. Der Mann wurde also körperlich gesund gemacht. Und aufgrund dieser körperlichen, physischen Wiederherstellung kommt es dann zu einem Disput, zu einer starken Auseinandersetzung zwischen den frommen Juden und seiner Person. Denn die frommen Juden waren nicht damit einverstanden, dass er jetzt selber seine Liegematte am Samstag trug, obwohl der Herr ihm das erlaubt hatte. Es war ja Sabbat. Nun sprachen die Juden, 10 bis 13, zu dem Geheilten, es ist Sabbat, es ist dir nicht erlaubt, die Liegematte zu tragen. Er antwortete ihnen, der mich gesund gemacht hat, der sprach zu mir, nimm deine Liegematte und geh umher. Da fragten sie ihn, wer ist der Mensch, der zu dir gesagt hat, nimm deine Liegematte und geh umher? Aber der Geheilte, und jetzt kommt es, wusste nicht, wer er war. Interessant, oder? Wurde von Jesus gesund gemacht, wusste nicht, wer er war. Denn Jesus war weggegangen. Also das ganze Geschehen zeigt, dass der Mann wohl physisch geheilt war, aber geistlich noch keine Erkenntnis von Jesus hatte, von seiner Person. Es blieb ihm verborgen. Bis zu einem gewissen Zeitpunkt nach dieser Auseinandersetzung mit den frommen Juden in Jerusalem begegnet der Herr ihm neu. Und es kommt zu einer geistlichen Wiederherstellung. Vers 14, 15, danach findet ihn Jesus im Tempel. Das heißt, Jesus hat ihn gesucht. Jesus hat ihn gesucht. Nicht er, Jesus. Jesus hat ihn gesucht. Danach findet ihn Jesus im Tempel und spricht zu ihm, siehe, du bist gesund geworden, sündige ihn fort nicht mehr, damit dir nicht etwas Schlimmeres widerfährt. Und jetzt, da ging der Mensch hin und verkündete den Juden, dass es Jesus war. Also Jesus hat ihn gesund gemacht und begegnet ihm neu, richtet ihn jetzt geistlich auf, vergibt ihm alle Sünden und darauf wird der Mann im Blick auf Jesus erleuchtet und wird zu einem Verkündiger seiner Person. An was denken Sie jetzt? Ich denke, ich könnte meine weitere Predigt hier abschließen, oder? Ich glaube schon, dass Sie einfach selber weiterdenken können. Wenn Sie die Bibel einigermaßen kennen, und das kennen Sie ja, vielleicht besser als ich, legen wir das Geschehen auf die Aussagen des Wortes Gottes über Israel, dann stellen wir genau diese Reihenfolge fest. Es kommt zuerst zur physischen Rettung des jüdischen Volkes als Staat. Dann kommt es zu einer Auseinandersetzung innerhalb dieses Staates zwischen religiösen, orthodoxen Juden und den anderen Juden. Und später kommt es zur geistlichen Wiederherstellung. Als Israel durch den Holocaust ging, Zweiter Weltkrieg, erlebten sie diese Aussage des Mannes an Leib und Leben bis an den Rand ihrer Existenz. Herr, ich habe keinen Menschen. Das war von 1933, kann man sagen, bis 45, 12 Jahre. Niemand schien für sie da zu sein. Sie waren verlassen, verraten, verfolgt. Sie hofften immer auf ein Wunder von oben, in Anführungsstriche sage ich, auf einen Engel, der das Wasser bewegt. Aber es passierte nichts. Kein Mensch war da, einzelne Menschen schon, aber keine Völker, Staaten, Nationen, die wirklich jetzt wirklich zugunsten Israels eingegriffen hätten. Bis dann der Herr sprach, steh auf, nimm deine Liegematte und geh umher. Denn nur 3 Jahre nach diesem Holocaust kam es wieder zum Staat Israels 1948. Israel wurde da belebt. Gelangte zu neuer Kraft. Widerstandskraft war auf einmal wieder da, ja? Widerstandskraft, Muskeln. Und sie wurden selbstständig. Sie konnten wieder selbstständig handeln als eigenständige Nation. Steh auf und geh. Also ich dachte hier, es gibt da viele Stellen, aber ich dachte hier natürlich auch an Hesekiel, die Totengebeine, ja? Die wieder lebendig wurden. Hesekiel Kapitel 37, 1 bis 8. Und worüber sich dann die Sehnen zogen, wuchs an ihnen, Fleisch wieder an ihnen wuchs und sich wieder Haut darüber zog. Aber heißt es war noch kein Odem in ihnen, noch kein Geist. Da war eine physische Wiederbelebung, aber noch keine geistliche. In der Folge der physischen Wiederherstellung Israels damals ab 1948 kam es dann tatsächlich auch zu diesem Disput zwischen den Orthodoxen und anderen Juden, ganz wie hier in Bethesda vorgedeutet. Da sprachen die Juden, es ist Sabbat, es ist dir nicht erlaubt, die Liegematte zu tragen. Er antwortete, der mich gesund machte, der sprach zu mir, nimm deine Liegematte und geh umher. Diese Juden damals waren ja bereit, Jesus zu töten. Also uns fehlt die Zeit, aber wenn Sie jetzt ganz Kapitel 5 lesen würden, dann stellen Sie fest, warum wollten sie Jesus töten? Sie waren gegen Jesus ausgerichtet. Einmal, weil, das steht alles in diesem Zusammenhang mit der Heilung dieses Mannes, weil Jesus sich selbst zu Gott gemacht hat. Vers 18. Dann, weil Jesus von sich selber sagt, er stellt sich immer auf gleiche Ebene mit Gott, weil Jesus gesagt hat, auch der Sohn macht lebendig, welche er will. Genauso wie es der Vater tut. Sehen Sie die Einheit? Welche er will. Denn alles Gericht ist dem Sohn übergeben, wird gesagt. Vers 21, 22. Und dann sagt er etwas ganz Wesentliches. Das ist heute auch wichtig. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt auch den Vater nicht. Wissen Sie, ich begegne immer wieder Menschen, die sagen, ja, die Juden, die werden irgendwie anders gerettet und sind doch gottesfürchtig. Ja, das ist schon richtig. Aber gottesfürchtig sind die Islamisten auch. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht. Und wer den Sohn nicht hat, egal in welcher Generation, hat auch den Vater nicht. Fromm hin oder her. Es gibt in Israel eine orthodoxe Schicht, die ihren eigenen Staat nicht akzeptiert. Auch dieses Jahr ist das wieder so gewesen. Ich komme ja gerade aus Israel und da hat man mir das auch erzählt, wie sie quasi an jedem Unabhängigkeitstag auf die Straßen gehen und gegen ihre eigene Nation demonstrieren. Die orthodoxen Juden, die auf Kosten des Staates leben, diese sind sehr stark gegen jede neutestamentliche messianische Bewegung ausgerichtet und bestreiten die, bekämpfen die bisweilen sehr unangenehm. Und der Unmut der jüdischen Bevölkerung gegenüber diesen Orthodoxen nimmt zu. Ja, für mich sind alle Menschen, für mich brauchen alle Jesus, ich liebe alle, ob Moslem oder orthodox Jude, das ist ganz egal, aber wir müssen bei der Wahrheit der Bibel bleiben. Da haben wir die Haltlinie, die einzuhalten ist, was anderes zählt nicht. Und Jesus sagt dann sogar in diesem Zusammenhang, und das ist äußerst interessant, alles in diesem Zusammenhang von Kapitel 5 mit der Heilung des Gelähmten, sagt er auf einmal diesen Männern, ihr forscht in der Schrift, ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin, die ist es, die von mir zeugt und so. Und dann sagt er in Vers 43, ich bin im Namen meines Vaters gekommen und ihr nehmt mich nicht an. Wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr annehmen. Das hat sich meines Erachtens in der Geschichte Israels bis heute nicht erfüllt. Und darum glaube ich, dass das Zukunft hat. Denn wenn Jesus prophetisch sagt, wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr annehmen, dann deutet das an, dass Israel nach der Zerstreuung wieder zurückgeführt wird, wieder in die Heimat kommt und dass es in Folge wieder zu den gleichen Verhältnissen und Konflikten kommen wird in der Endzeit, wie es damals gab. Jesus spricht ja nicht von den vielen anderen falschen Messiasen, die es in der Geschichte Israels gegeben hat und noch geben wird, oder Propheten. Sondern er spricht hier von einer ganz speziellen, einzelnen, individuellen Persönlichkeit, die in seinem eigenen Namen kommt. Wer ist das? Neben vielen Antichristen gibt es einen Antichristen. Johannes sagt in 1. Johannes 2,18, Kinder, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind jetzt viele Antichristen aufgetreten. Daran erkennen wir, dass die letzte Stunde ist. Also neben den vielen Antichristen gibt es einen ganz speziellen und den spricht der Herr an. Endzeit. Also wir sehen, das ganze Kapitel 5 liegt in diesem Trend, in dieser Perspektive der Prophetie. Und wenn wir den Zustand Israels heute sehen, dann erkennen wir da auch vieles in diesem Licht. Aber so wie der Mann dann zuerst körperlich wiederhergestellt wird, aber Jesus erst später erkennt als der, der er ist, so ergeht es dann auch Israel. Sie wurden also 48 physisch wiederhergestellt, aber der Geheilte wusste nicht, wer es war. Ja, für uns besteht doch kein Zweifel darin, dass es der Herr gewesen ist, der den jüdischen Staat wieder belebte, ja, 1948. Aber sie haben ihn bis heute nicht erkannt. Genauso wie in diesem Geschehen hier. Aber es heißt dann, dass sich das ändert, wenn Jesus ihnen nun das zweite Mal begegnet, wie diesem Gelähmten am Teich Bethesda. Ich darf das nochmal lesen. Danach findet ihn Jesus im Tempel und spricht: Siehe, du bist gesund geworden, sündige hinfort nicht mehr, dass dir nichts Schlimmeres widerfährt. Da ging der Mensch hin und verkündigte den Juden, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hatte. Hesekiel, der verkündigt hat, die physische Wiederherstellung Israels, zunächst kommt es zu einer Rückführung, die Knochen rücken wieder aneinander von überall her und dann ziehen sich die Sehnen darüber, Muskeln, also Fleisch und Haut. Das ist die erste Phase der Wiederherstellung Israels, physisch, körperlich, 48. Und dann später sagt derselbe Hesekiel im Geist Gottes, Kapitel 37, ab Vers 9 bis 14, sprich zum Odem, hauche diese Getöteten an. Es hieß ja vorher noch, aber sie hatten noch keinen Odem. Und dann spricht der Herr, hauche diese Getöteten an. Und später Vers 14, und ich werde meinen Geist in euch legen und ihr sollt leben. Und ihr sollt erkennen, ja, dass ich der Herr bin. Und das zeigt uns, sehen Sie, es ist fantastisch. Da gibt es noch andere Stellen im Jeremia, in den Psalmen, die immer dieses gleiche Prinzip aufdecken. Zuerst die Rückführung im Unglauben, physisch Wiederherstellung, später geistlich, wenn der Herr zurückkommt und sein Volk von Neuem suchen wird. Ja, der Herr suchte diesen Gelähmten aufs Neue. Und die Bibel sagt in Hesekiel 34, wenn der Allmächtige, der Herr, der gute Hirte, der ja Jesus Christus ist, kommen wird, dann werde ich meine Schafe suchen. Das wird geschehen. Und dann, ja, was wird dann passieren? So wie dieser Mann dann ein Verkündiger der Botschaft des Messias wurde und das allen verkündigte, so wird dann auch Israel in zukünftiger Zeit, zum Beispiel Jesaja 48, 20, ein Bote unter den Nationen werden für den Messias. Geht alles wunderbar auf. Alles vorgeschattet, bis ins Detail in dieser Geschichte. Und noch etwas. Es wird regelrecht, finde ich, auch die Reihenfolge des Weges der Erlösung Israels aufgeführt. Denn bezüglich der Heilung dieses Mannes werden vier Dinge ganz besonders erwähnt. Das Schaftor in dieser Reihenfolge, Bethesda, die fünf Säulenhallen und der Sabbat. Diese vier Dinge werden nacheinander so hier in Johannes 5 erwähnt. Und damit sehen wir den Weg Gottes zur Erlösung Israels. Erstens, Schaftor. Der Herr kam durch das Schaftor und gelangte so an den Teich Bethesda. Ja, der Herr kam zuerst als das Lamm Gottes und legte die Grundlage der Erlösung. Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Zweitens, Bethesda. Bethesda heißt Haus der Barmherzigkeit. Dem Überrest des jüdischen Volkes wird diese Barmherzigkeit, die Jesus auf Golgatha vollbrachte als das Lamm Gottes, zuteil werden. Es heißt in Psalm 51,3, O Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte, tilge meine Übertretungen nach deiner großen Barmherzigkeit. Das wird Israel als zweiten Schritt erleben. Ich habe mich auch lange gefragt, warum der Apostel Paulus, ich habe auch viel darüber gelesen und so, aber irgendwie, warum der Apostel Paulus das Israel Gottes separat von der Gemeinde nennt, in Galater Kapitel 6, Vers 16. Ist Ihnen vielleicht auch mal aufgefallen, da sagt er interessanterweise, Galater 6, 16, ich lese mal nach der revidierten Elberfelder, und so viele dieser Richtschnur folgen werden, Friede und Barmherzigkeit, Bethesda, über sie, das Gemeinde, und über das Israel Gottes. Was denn das? In diesem gegenwärtigen Zeitalter gibt es doch nur eine Gemeinde, bestehend aus Juden und Heiden. Also warum sagt Paulus denn hier, also so viele diese Richtschnur folgen werden, Friede und Barmherzigkeit über sie, das ist also die Gemeinde, ja, über alle, die dazugehören, und separat über das Israel Gottes. Ich denke, Paulus lehrt, dass es eben zukünftig noch nach dem Gemeindezeitalter ein jüdisches Volk geben wird. Ja, Römer 11, wenn die Vollzahl der Gemeinde eingegangen ist, wird sich der Herr ja dem jüdischen Überrest wieder zuwenden. Und das dann nach denselben Regeln dieses zukünftige Israel Gottes bekehren wird, wie wir das heute getan haben als Gemeinde Jesu. Und deshalb wird es dieser Überrest dann das Israel Gottes genannt. Also die Betonung liegt darauf, dass auch der jüdische Überrest später, nach dem Gemeindezeitalter, nur durch dieselben Regeln, nur anhand derselben Richtschnur gerettet wird, wie auch heute die Gemeinde Jesu. Darum sagt er, so viele dieser Richtschnur folgen werden, Friede und Barmherzigkeit über sie und über das, ich setze jetzt mal ein, das zukünftige Israel Gottes. Müssen alle dieselbe Regel einhalten. Ja, und dann das dritte, also und diese werden dann Barmherzigkeit erleben. Bethesda. Ja, Bethesda. Und dann drittens die fünf Säulenhallen symbolisieren, dass dieser gerettete jüdische Überrest zu Säulen werden wird im messianischen Friedensreich. Fünf Säulenhallen. Fünf ist ja in der Bibel bekanntlich die Zahl der Gnade auch. Für diesen Überrest des jüdischen Volkes wird die Botschaft des Sendschreibens an Philadelphia, mitten in der großen Trübsal, denn wenn die Entrückung der Gemeinde stattgefunden hat und es gibt einen Überrest gläubiger Juden hier auf dieser Erde, die eben bislang dann nicht zur Gemeinde gehört haben, die haben ja die Bibel noch, ja? Die werden ja die Bibel lesen. Dann werden sie auch die Sendschreiben lesen. Und wenn sie die Sendschreiben lesen, wissen sie, was sie dann lesen? Ihre Geschichte. Die jüdische Geschichte. Über Isabel, über die Bäume des Lebens, über Bileam, alles jüdische Geschichte. Verlassen der ersten Liebe, ja, wir Gemeinde, natürlich geht ja auch alles uns persönlich, ist ja klar. Stellen wir nicht in Frage, ja, aber ja, wer hat denn zuerst die erste Liebe verlassen? Was hat Gott im Alten Testament denn immer schon vorgeworfen, den Juden? Ich erinnere mich an deinen Brautstand, als du hinter mir hergingst, in der ersten Liebe. Ja? Das jüdische Volk hat die erste Liebe verlassen. Laodicea, der Reichtum, aber kein Herz mehr. Ja, also es gilt schon der Gemeinde, aber auch dem jüdischen Volk. Und wenn dann die Juden in der großen Trübsal die Sendschreiben lesen, ja, dann werden sie auch lesen, Offenbarung Kapitel 3, Vers 12, und das wird ihnen ein Ansporn sein, wer überwindet in der großen Trübsal? Die Gemeinde hat ja schon überwunden. Wir sind ja schon drin. Wer überwindet, den will ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen. Und er wird nie mehr hinausgehen. Also die Säulenhalle ist die Reihenfolge. Schaftor, Lamm Gottes. Bethesda, Barmherzigkeit, wird ihnen zuteil. Und die Juden, die dann überwinden, werden zu Säulen im zukünftigen messianischen Reich. Und dann die Sabbatheilung. Ja, was sagt der Hebräerbriefschreiber in Hebräer 4, Vers 9? Es ist noch eine Sabbatruhe dem Volk vorhanden. Die Sabbatruhe bedeutet, das ist das ganze Millennium, das tausendjährige Reich, ist die große Sabbatruhe für das jüdische Volk. Und für die ganze Welt übrigens, darüber hinaus, für die Nationen. So, das ist dieser prophetische Abriss über Israels Geschichte. Ich glaube, dass Jesus das immer im Blick gehabt hat. Und ich glaube auch, das können wir dem Heiligen Geist schon zutrauen, dass der Heilige Geist, der die Schrift inspiriert hat und der ja immer in seiner Göttlichkeit alle Heilsgeschichte geplant hat und alle Heilsgeschichte vor Augen hat, dass er auch in diesen kleinen Begebenheiten und Wundern und Gleichnissen und Geschichten immer wieder diese Perspektive der gesamten Heilsgeschichte hineingelegt hat. Ja, können Sie da mit mir eins gehen? Das hat er getan. Aber jetzt wollen wir doch noch versuchen, kurz das auch auf mich, auf Sie, auf uns anwenden. Ich sagte es bereits zu Beginn, der Mann war offensichtlich krank wegen einer Sünde. Das müssen wir klären kurz. Nicht jede Krankheit ist die Folge einer bestimmten Sünde. Es gibt auch solche Gruppen, die sagen, wenn du krank bist, hast du gesündigt. Und was ist das für eine Sünde? Überleg dir das gut. Dann wirst du, wenn du dann bekennst und Buße tust, wirst du wieder gesund. Ja. Das ist natürlich nicht so. Da muss man das Neue Testament nur gut lesen. Da sind die treuesten Männer Gottes. Epaphroditus zum Beispiel. Die waren todkrank. Um ihres Eifers für Gott willen. Und trotzdem krank. Aber, was natürlich klar ist, Krankheit, Leid und Tod im Allgemeinen haben ihre Herkunft im Sündenfall. Das ist klar. Ne? Gäbe es keinen Sündenfall, würden wir nicht krank und würden wir nicht älter. Und früher oder später stirbt jeder, auch noch so gesunde Mensch, am Versagen seines Körpers, oder? Plötzlich kommen die Jahre, da lebt man 30, 40 Jahre super und auf einmal stellt man fest, Mensch, das ist aber der Blutdruck immer so hoch. Was ist denn das für ein Zeug hier? Krieg kaum noch runter. Ja? Also Krankheit will eigentlich nur sagen, wir sind alle Sünder. Ich werde alt, weil ich ein Sünder bin, aus keinem anderen Grund. Also und am Teich Bethesda lagen nun Kranke, Blinde, Lahme und Abgezehrte. Wird extra gesagt, diese Gruppen werden aufgezählt. Ja, der Herr will sagen, das, guck mal, das ist der Zustand dieser Welt. Daraus besteht die Welt, daraus besteht auch dein Leben, unsere Gesellschaft. Die Krankheit ist der sündige Allgemeinzustand. Ja, das ist, als wenn der Arzt sie abhört, Herz, dann sagt er, Allgemeinzustand, Sünder. Wir müssen ja unser Leben lang gegen Bakterien und Viren ankämpfen. Unser Leben lang mit Vitaminen, mit Tabletten, mit Sport, mit was weiß ich alles. Und so will die Sünde, die Bakterien sünden. Die Sünden, Bakterien und Viren ständig unser Leben attackieren. Ständig. Das hört auch nicht auf. Blindheit. Die Verdunkelung der Seele des Menschen. Dass er nicht fähig ist, die Realität Gottes zu erkennen. Er hat keinen Blick für Bibel, für irgendwie sowas. Das ist ihm Hirngespinst. Er glaubt allen möglichen Unsinn. Den primitivsten Unsinn glaubt er. Aber die logischsten Argumente, die uns die Bibel gibt für das Sein und Nichtsein, für die Existenz Jesu und so weiter, glaubt er nicht. Er glaubt lieber an die Energie eines Baumes, den er umpacken kann und da irgendwie aufziehen, ja, als an das, was Jesus gibt. Die Lähmung zeigt uns auch das typische Menschenbild. Man unternimmt viel und man kommt nicht weiter. Ist egal, bis in welches Alter. Man dreht sich im Kreis und man kommt nicht vom Fleck. Man übt sich in Religiosität und bewegt doch irgendwie nichts. Man hat Pläne, Ziele und erreicht nicht das Wahre. Man ist ständig auf der Suche, neue Ziele, neue Herausforderungen, erreicht die auch, aber man merkt, das hat er auch noch nicht befriedigt. Neue Ziele, neue Herausforderungen, man erreicht sie, immer noch nicht befriedigt. Neue Ziele, neue, ja, so ist, das ist das Leben. Und dann ist man vielleicht 60, 70, 80 Jahre geworden und dann denkt man mal ganz nüchtern zurück, ja, was habe ich jetzt eigentlich, wo bin ich überall gewesen, was ist jetzt anders? Du bist nicht vom Fleck gekommen. Geistlich. Sinnlosigkeit. Ohne Gott ist diese Welt sinnlos, sinnentleert. Jede Seele, jedes Menschenleben, mag er groß oder klein in dieser Welt sein, mag er was darstellen oder nicht, ist sinnlos. Entleert ohne Gott. Er ist gelähmt, er ist blind, er ist krank, geistlich. Und er ist abgezehrt. Oder dürr. Abgezehrt. Aber manche Übersetzungen sagen dürr. Das heißt, wie viele Menschen, das hört und liest man ja immer mehr. Ich bin ausgelaugt, ich bin ausgebrannt. Ich bin schwermütig, ich bin lebensmüde. Abgezehrt. Man nennt das heute modern, Burnout. Ne, klingt besser, ist dasselbe. Und da wartet man jetzt das ganze Leben auf irgendeine Bewegung des Wassers, auf ein Wunder vom Himmel, aber da stellt sich keins ein. Kein Wunder. Bis dass Jesus auf einmal an uns herantritt. Irgendwann in unserem Leben, vielleicht heute Morgen an ihr Herz, uns begegnet und uns anspricht durch sein Wort und uns fragt, du, hör mal, willst du gesund werden? Da haben wir 38 Jahre lang gezappelt, nichts ist passiert und jetzt kommt er. Du, was meinst du, willst du gesund werden? Und jetzt dürfen wir die ganze Wahrheit sagen. Jetzt dürfen wir unseren Enttäuschungen Raum geben und unseren ganzen Frust. Wir können ihm sagen, Herr, da hat sich nie ein Wunder eingestellt in meinem Leben. Jede Hoffnung ist zerronnen. Sicher gibt es Menschen, die mich lieben. Es gibt auch Menschen, die ich liebe. Es gibt Menschen, die sich um mich kümmern und umgekehrt. Aber unter dem Strich mit meiner Sünde stehe ich doch ganz alleine da. Da habe ich keinen Menschen, oder? Mit meiner Schuld stehe ich alleine da. Und ich muss auch alleine sterben. Da ist keiner, der sagen kann, du komm, ich leg mich daneben. Ja. Ich muss alleine sterben, für mich ganz alleine. Und da kann mir keiner helfen, nur einer. Jesus. Er ist mit dir gestorben. Er hat deine Sünde getragen. Und jetzt fragt Jesus diesen Mann nicht, ob er gesund werden will, weil er das nicht wüsste. Du, hör mal, kann man fragen, ne? Willst du überhaupt gesund werden? Ich kann mir vorstellen, der Mann, ja, du bist aber lustig. Also ich liege hier 38 Jahre. Jeden Morgen werde ich hier hingeschleppt, jeden Abend werde ich wieder abgeholt, wieder neu hier hingeschleppt. Ich warte schon 38 Jahre auf die, ich weiß ja nicht, wie lange er da gelegen hat. Warte ich auf die Bewegung da vom Engel, des Wassers, dass ich da hineinspringen kann und dann will ich. Ja, natürlich will ich. Warum fragst du denn, ob ich will? Ich möchte es gerne hören. Ich möchte das Bekenntnis hören. Ich möchte das Bekenntnis hören. Und dann sagt der Mann, ja, Herr, ich habe keinen Menschen. Und wissen Sie, das ist ja so eine Ausdrucksweise, die so viel mehr sagt, als vielleicht dasteht. Das ist nämlich die ganze Wahrheit und das ist förmlich die Aufgabe seiner eigenen Versuche, gerettet zu werden. Ja, ich habe keinen Menschen, nicht mal mehr mich selbst. Ich komme nicht weiter. Und jetzt konnte der Herr eingreifen. Bei diesem Bekenntnis konnte er auf einmal eingreifen und das Wunder geschah. Das finde ich immer wieder so faszinierend. Das Wunder geschah auf so unspektakuläre Art und Weise. 38 Jahre wartet der Mann. 38 Jahre neue Hoffnung, jeden Morgen und jeden Abend enttäuscht. Heute vielleicht. Weißt du, wie so das Warten auf ein Lottogewinn, ja? Heute vielleicht diesen Monat, vielleicht diesen Tag, vielleicht morgen. Na, wenn morgen nicht, vielleicht heute. Wieder, so geht das dann. 38 Jahre, passiert nichts, enttäuscht. Ach Mensch, ihr könnt mich da alle mal. Ich habe da gar keinen Menschen hier. Bin da ganz alleine. Und selbst auf mich selber kann ich mich nicht verlassen. Und jetzt kommt der Herr und sagt, du, steh doch auf. Nimm deine Liegematte und geh umher. Hä? Wie bitte? Also, der Herr ist so groß, ja, dass er so einfach sein kann. Er muss nicht angeben. Jesus muss nicht angeben, er muss nicht protzen. Jesus ist kein Zauberer, ist kein Magier, ist auch kein religiöser Fanatiker oder Schwärmer oder er braucht keine Formeln, er braucht keine Gesten, er macht keine Show. Aber wenn ich manchmal sehe, was heute auf Bühnen, auf christlichen Bühnen eine Show gemacht wird, wo dann angeblich Kranke gesund werden. Seltsam machen die dann keine Schau, wenn man sich herausgestellt hat, dass nichts passiert. Jesus macht diese Schau nicht, weil er so viel größer ist. Wo Jesus wirklich Wunder tut, und daran zweifeln wir nicht, das geschieht oft im Verborgenen auf einmal. Kommen vielleicht die Ältesten und beten. Oder auch so. So im Verborgenen auf einmal merkt man, Mensch, der Herr hat eingegriffen. Er hat ermutigt. Er hat geholfen, man war enttäuscht. Er hat neu vergeben, vielleicht auch mal gesund gemacht. Ja? Der Herr kann ganz ruhig nur ein Wort sprechen, aber die Kraft seines Wortes bewirkt die totale Wende. Und das ist es, was wir brauchen. Nur das. Sonst bleiben wir immer ohne Menschen, ohne Hilfe. Also wer seinen eigenen Bankrott erklärt, wie dieser Mann, diesem Satz schreit eine ganze Botschaft, Herr, ich habe keinen Menschen, und sich dann dem Wort des Herrn Jesus ausliefert, ja, öffnet. Das finde ich auch so interessant. Der Mann muss nicht mal sagen, ja, Herr, ich will. Hat er gar nicht gesagt, oder? So, wir haben ja immer unsere Methoden, ne? Ja, wenn du dich bekehren willst, dann musst du erst so und dann musst du dich erstmal hinknien. Und dann musst alles bekennen, was dir einfällt, und wenn dir da etwas nicht einfällt, dann ist schon, ja, da müssen wir schon zweifeln. Und dann musst du ein Lossagegebet sprechen, und dann spreche ich dir ein Gebet vor, und dann musst du das Gebet nachsprechen, und dann musst du das Glauben und im Glauben umsetzen, und dann bist du gerettet. So. Irgendwie. Kann eine Hilfe sein. Mir persönlich war es eine Hilfe. Bitte. Das möchte ich nicht in Zweifel stellen. Aber es gibt so viele Wunder von Errettungen, die sind ganz anders geschehen. Da hat ein Mensch sich dem Herrn einfach geöffnet und gesagt, Herr, rette mich, oder manche in Gedanken. Manche während dem Gottesdienst, haben wir schon erleben dürfen, haben da einfach nur gesessen, haben gehört. Auf einmal, bumm, passiert was in ihrem Herzen. Und nachher bekennen sie, du, ich hab, da war der und der Gottesdienst, ich bin von neuem geboren. In diesem Bekenntnis, Herr, ich habe keine Menschen, steckt ja alles drin. Ja, natürlich will ich. Aber es geht nicht immer nach unseren Formeln. Es geht nur nach dem Herzen. Und es wäre schön, wenn Sie heute Morgen es vielleicht auch so sagen oder tun. Oder dazu stehen. Ich bin allein, Herr. Ich habe keinen Menschen, wirklich. Wenn es wirklich drauf ankommt, der Tiefe meiner Seele. Hier bin ich. Und es geschieht ein Wunder. Amen.
Jesus ist immer noch größer. Jesus ist immer noch größer. Jesus ist immer noch größer. Ja, Jesus behält den Sieg. Satan greift uns listig an. Er lauert. Seine Hand mich hält. Jesus ist immer noch größer.
In der Predigtreihe über die prophetischen Wunder im Johannesevangelium sprach Norbert Lietz soeben über den vierten Teil. Und wir hoffen, dass es Sie innerlich angesprochen hat. Falls Sie noch Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss dieser Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf und dies vielleicht ja ganz in Ihrer Nähe, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten, wie zum Beispiel die eben gehörte Botschaft auf CD und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran.